14. Januar 1968, Sonntag. In Queens, am Farmers Boulevard, hatte Gaetano Gargiulo einen Laden. Sein Laden wollte ein junger Mann, Niles Cox, ausrauben. Auf Gargiulos Sohn richtete er eine Pistole. Gargiulo schlich aus der Hintertür, borgte sich von einem Eisenwarenhändler in der Nähe eine Pistole, stellte sich vor dem Straßenräuber auf, drückte einmal ab. Niles Cox wird zu seiner Hausnummer 10982 in der 203. Straße in Hollis nicht zurückkommen und Gaetano Gargiulo ist wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz in Haft. »Hör zu, Gesine«, sagt Marie, »ich werde dir jetzt zeigen, was du am Donnerstagabend als letztes gesagt hast.« Allerdings trug Fredwurst Semis Kriegsauszeichnung nicht in die Effektenliste ein. Er rechnete nicht damit, dass der Jude seine Orden zurückerhalten werde. Fredwurst war auch noch nicht lange Wachmeister gewesen. Von rechts wegen hätte er im Pumpwerk Neetz den Klärschlamm absaugen sollen. Und Fredwurst genierte sich nicht für den Namen. Im Gegenteil, er war stolz darauf. Ja, ist das kein Schluss? Nicht für die andere Geschichte, Gesine. Das will ich dir doch beweisen. Du hast gesagt, Bandposition 266. Die Arbeitsdienstmädchen mochten den Einkauf vom Fleisch noch nicht genug gelernt haben. Lisbeth wollte lieber, dass an ihrem Tisch mit hohen Zähnen gekaut wurde, als dass sie auf die Stadtstraße von Jericho ging. Das ist der richtige Anfang, Gesine. Darf ich hier mitspielen? Anni, du wirst es nicht verstehen. Mrs. Fleury, das können wir Ihnen nicht erklären. Sie werden es nie begreifen. Aus einer Kleinstadt bin ich auch. Okay, was sagen Sie dazu, dass 1937 ein Tierarzt verhaftet wurde, weil er angeblich vor 1933 gegen ein Gesetz verstoßen hat? Ist das nicht längst verjährt? Da haben Sie es, Mrs. Fleury. Er wurde als Zeuge verhaftet, Annie. Das gibt es. Gefahr des Verdunkeins, oder wie ihr sagt. Wir sagen gar nichts. Seine Frau hatte Eltern in Schwerin. Die Mutter Freunde in Kreisen des Herzoghauses, der Vater Kollegen aus seiner Zeit in der Depot, der Mecklenburgischen Depositen- und Wechselbank. Das waren die Kösters. Die Kösters sorgten dafür, dass ihr Schwiegersohn in Haft genommen wurde. Eine prüde Gesellschaft. Sie taten es der Tochter zuliebe, denn nicht die Kriminalpolizei hatte die Untersuchung. Aha, die politische Polizei? Ob die Gestapo in Gnetz den RAD-Führer Grimm nun reinigen wollte von dem Verdacht oder ihm anhängen, er habe sich mit Hilfe eines jüdischen Akademikers einen rechtswidrigen Vermögensvorteil verschafft. Sie wussten es am Anfang womöglich selber nicht. Das ergibt sich doch aus den Beweisen. Beweise hatten sie eher zu viele. Ein Tierarztnachreisen über fast 20 Jahre Praxis, von Gut zu Gut, vom Bauer zu Büttner zu Oma Klug. Was war da nicht alles zu finden? Ein Baron von Ramin sprach mit den Fahndern auf dem Hof und behielt das Pferd an der Hand dabei. Bei den Bülows, den Oberbülows, wurden die ins Haus gebeten. Die Bülows hatten einen Sohn in England. Der wollte lieber da studieren, als seine Wehrpflicht in Deutschland ableisten. Und wenn ein Bauer 1931 ein Stück Rindvieh verloren hatte, weil er sich den Abend des Sonnabends im Krug nicht verderben wollte und den Tierarzt erst am Sonntagmorgen rief, was wusste er davon noch nach 6 Jahren? Und vielleicht war es ihm neuerdings recht, Herrn Dr. Semig die Schuld daran zu geben. Saß ja schon im Gefängnis, der Mann. Und Grimm? Anfangs wollte Grimm nicht dran. Konnte sich an nichts erinnern? Weil er wusste, da war nichts. Und er verstand nicht, wieso die in Gnetz einen Prozess wünschten. Er hätte gern erst einmal gewusst, wer da auf ihn schoss und warum. Er hatte seinen Rang nicht als Belohnung bekommen, sondern weil er ein guter Bauer war, dem eine Ackerbürgerei in Jericho nicht ausreichte. In großen Flächen denken, Arbeit über Jahre planen, Arbeiter anleiten. Er war in der Tat dafür begabt. Allerdings, er hatte Geld angenommen, wenn er eine nasse Wiese in gräflichem Privatbesitz als volkswirtschaftlich wichtig meliorieren ließ. Nämlich auf Kosten des Deutschen Reiches, mehrere Wiesen. Da er aber seine Entscheidungen begründen konnte, war sein Gewissen ruhig mitgegangen. Wenn das Amtsgericht Gnetz ihn aber zusammen mit einem Juden auf eine Bank setzen wollte, wäre die Frage nach seinem Konto nicht fern gewesen. Seinetwegen hätte Semig die Praxis weiter ausüben können? Seinetwegen hätten nicht einmal die Tannenbaums aus Gnetz flüchten müssen. Krim wollte seine Ruhe. Vorderhand tat er nichts, als die Gerüchtemacherei als feigen Angriff auf die Partei zurückzuweisen. Prüde Bande. Inzwischen hatten die Schwarzen Zeit, fündig zu werden. In Jericho konnten sie von einem Haus zum anderen gehen. Albert Papenbrock, Getreidegroßhandlung, hatte an Dr. Siemig Honorare überwiesen, die bei einem Tagelöhner für vergleichbare Leistungen niedriger gewesen wären. Heinrich Kresspahl, mit kriegswichtigen Lieferungen betraut, hatte dem Tierarzt ein Auto abgekauft und konnte einen Vertrag nicht vorlegen. Frau Medfessel war nicht davon abzubringen, dass die Gesundheitsaufsicht das Schlachthaus nicht ausgeräumt hätte, wäre da nicht Semichs Brief nach Schwerin gewesen. Seine eigenen Krankheiten hatte Dr. Semich selbst kuriert. Die Frau hatte er dem Kollegen Berling geschickt. Aus und ein war Berling dagegangen, als Dora den gebrochenen Knöchel hatte. Aber was er berechnet hatte, das war eher ein Freundschaftspreis zu nennen. Nicht zu rechnen, was sie nebenbei fanden. Berlings Reden über das Vaterland in Not. Dieser Kresspahl sollte ja englischer Neigung verdächtig sein. Und Kolmorgen hatte die Villa in der Beek kaufen wollen. Das hatten sie noch nicht ermittelt, aber sie rechneten dem Juden Semich übel an, dass er einem verdienten Kämpfer der nationalsozialistischen Bewegung, einem Ortsgruppenleiter der Partei, kurz Friedrich Jansen, ein Kaufangebot abgeschlagen hatte. Und die Akten über Kolmorgens Auftreten vor Gericht gegen einen Angehörigen der SA fanden sich passend an. Kommt jetzt der Prozess? Der Prozess war noch Mitte Oktober nicht im Gange. Was die Gestapo an Beweisen nicht holte, das lief ihnen Briefen ohne Absender zu. Und Grimm war noch nicht weich genug. Grimm saß in seinem Hauptquartier Gau 2 und führte Reden. Er wisse den dicken Schädel als mecklenburgisches Ehrenzeichen wohl zu schätzen, nicht jedoch den vernagelten. Er tat, als könne er sich nicht vorstellen, dass die geheime Staatspolizei nichts brauchte als zwei Mann und ein Auto, um ihn zu holen. Hat Papenbrock sich einen Anwalt genommen? Es wäre ihm vorgekommen, als gäbe er damit den Beschuldigungen recht. Und außer ihm und den Kresspahls waren es noch 5 in Jericho, die eine Vorladung nach Gnetz erwarten konnten. Bei so vielen Zeugen konnte die Wahrheit doch nicht anders als Oberhand behalten. Das war euer Semich. Unsere? Na gut, Marie, meine. Da musste er doch froh und zufrieden sein. In den Kellern unterm Landgericht. Da war er in Sicherheit bis zum Prozess. Und der Prozess wurde ordentlich und gründlich vorbereitet. Ganz anders, als immer über diese Zeit geschrieben wird. Er war doch gar nicht angeklagt, Anni. Jetzt seht ihr mich beide an, als hätte ich gar nichts verstanden. Daran ist nichts zum Verstehen, Anni. Mrs. Fleury, wissen Sie was? Manchmal denke ich nur, ich begreife es. Und kann mir das nicht glauben. Und das ist doch aus dem Leben meiner Mutter.